ARD. SWR Kultur. Forum.
Trump in China. Wer ist hier die Supermacht? Wenn US-Präsident Donald Trump nach Peking zu Chinas Staatschef Xi Jinping reist, dann ist das kein normaler Staatsbesuch. Es ist das Aufeinandertreffen zweier Widersacher, die um die Rolle als globale Führungsmacht konkurrieren. Hier China, das aufstrebende Reich der Mitte, das zurück will zu alter Größe. Dort die USA, die bedeutendste Volkswirtschaft der Welt mit dem stärksten Militär, das gerade im Iran seine Grenzen aufgezeigt bekommt. Der Krieg in Nahost, er wird eines der vielen Themen bei diesem Gipfel sein. Welche Zukunft hat Taiwan? Bricht der Handelskrieg wieder aus? Und wie geht das Wettrüsten in Sachen KI weiter? Die Liste der Konflikte zwischen den USA und China ist lang. Ist da eine Annäherung möglich? Oder stehen die Zeichen eher auf Eskalation? Und wenn ja, wer hat dann die besseren Karten? Darüber wollen wir reden hier im Forum bei SWR Kultur. Ich bin Michael Riesel und ich freue mich auf meine Gäste. Die Sinologin Susanne Weigelin-Schwierzig. Sie hat viele Jahre als Professorin an der Universität Wien gelehrt. Die China-Expertin Angela Stanzel von der Stiftung Wissenschaft und Politik und aus Japan ist uns zugeschaltet der Politikwissenschaftler und USA-Kenner Josef Braml. Herr Braml, die Lage im Iran scheint festgefahren. Trump ohne Plan. Sein Krieg hat die Weltwirtschaft in eine Krise gestürzt. Zu Hause sind seine Umfragewerte im Keller. Wenn der US-Präsident jetzt nach China reist, dann in einer Position der Schwäche?
Das sehe ich auch so, Herr Riesel. Er hat schlechte Karten, um mit Trumps Sprachbildern zu sprechen. Er wollte ja mit guten Karten dahin reisen, nach Venezuela, auch den Regimewechsel im Iran klar machen und dann eben Chinas Zufuhren an Rohstoffen abwürgen, um dann eben einen Hebel zu haben. Jetzt ist es umgekehrt, jetzt muss er fast schon die Chinesen bitten, ihm aus der Affäre zu helfen. Also der hat jetzt schlechte Karten, sowohl im Iran als auch gegenüber Xi Jinping, und das ist er nicht gewohnt.
Frau Weigelin-Schwierzig, Trump hat schlechte Karten, sagt Herr Braml. In China beobachtet man das Treiben der Amerikaner im Nahen Osten sehr genau. Was meinen Sie, wenn Xi Jinping Trump empfängt, fühlt er sich dann ihm überlegen?
Ich glaube, dass das ganz bestimmt ein Gefühl sein könnte auf der Seite von Xi Jinping, dass er das aber nicht zeigen wird. Es würde nicht den Gepflogenheiten der chinesischen Diplomatie im Umgang mit Staatsoberhäuptern, insbesondere eben dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, entsprechen, in irgendeiner Form dieses Überlegenheitsgefühl zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, man wird versuchen, Herrn Trump mit Samthandschuhen anzufassen, aber dennoch wird man in der Sache sehr hart sein, weil eben seine Karten nicht so gut gemischt sind wie die der Chinesen. Wie man hört, ist von der amerikanischen Seite dieser Besuch auch nicht besonders intensiv vorbereitet worden, von der chinesischen Seite schon.
Frau Stanzel, auf der einen Seite Donald Trump, der wie ein Getriebener wirkt, sich und der Welt ständig seine Dominanz beweisen muss, sein Land in militärische Abenteuer führt, und dort Xi Jinping, der zu Stabilität und Frieden aufruft und ansonsten abwartet. Der Kontrast könnte nicht größer sein, oder?
Genau. Und ich denke, das ist etwas, was den Chinesen auch gefällt. Die chinesische Regierung hat ja diesen Krieg im Iran sehr kritisiert, hat es aber gleichzeitig vermieden, Trump direkt anzugreifen. Deswegen stimme ich meinen Vorrednern auch zu. Ich denke, man wird schon darauf achten, dass man eine Art Balance in den Gesprächen mit Trump herstellt. Aber am Ende des Tages, denke ich, sitzt China tatsächlich am längeren Hebel und wird auch versuchen, die größten Vorteile für sich selber zu gewinnen aus dem Treffen.
Herr Braml, bis Freitag soll dieser Gipfel dauern. Was meinen Sie denn? Frau Weigelin-Schwierzig hat gesagt, Xi Jinping wird höflich mit Trump umspringen. Was meinen Sie, in was für einem Klima werden diese Verhandlungen stattfinden? Wie werden beide Seiten sich begegnen?
Ja, das hängt immer davon ab, wie man in den Wald hineinruft. Und das ist auch in China nicht anders, dass es dann entsprechend raushallt. Wir hatten ja die freundliche Biden-Administration in Anchorage erlebt. Und da haben die Chinesen ganz schön dagegen gehalten. Also das war schon Kalter Krieg 2.0. Das war heftig. Nachher wurden die Militärbeziehungen abgebrochen, die Kommunikation. Also da braucht es jetzt keinen Trump, um da einen schärferen Ton hineinzubringen. Was die Chinesen nicht ertragen, ist eben dieses oben herab, weil sie sich eben oben wähnen. Und wenn hier Trump oder seine Entourage da eben einen scharfen Ton anschlagen, dann wissen die Chinesen mittlerweile auch, wie man dagegen hält. Zumal sie es dann auch mit Taten belegen können. Die haben Amerika schon mehrfach gehebelt auch.
Frau Heigeling-Schwierzig, eine der großen Fragen dieses Gipfeltreffens ist ja nach dem Handelsstreit, dem eskalierten Zollkonflikt, nähern sich die beiden größten Volkswirtschaften dieser Welt wieder an?
Ja, das kann man so sagen. Also ich denke, dass es zwei Gründe dafür gibt. Auf der einen Seite ist China eben sehr besorgt über diese Situation im Nahen Osten, weil die Gefahr besteht, dass dieser Krieg, wenn er nicht schnell zu Ende gebracht wird, nach Auffassung der chinesischen Regierung zumindest in einen regionalen Brand ausarten könnte, den man nicht so ohne weiteres wieder löschen kann. Ein Brand, der dann dazu führen wird, dass die Welt in eine Weltwirtschaftskrise hineinschlittern wird, die für China überhaupt nicht gut ist, denn die chinesische Wirtschaft läuft im Augenblick nicht besonders gut. Sie läuft so, wie sie läuft, nur aufgrund ihrer Exporte. Und eine Weltwirtschaftskrise würde diesen sozusagen Hebel, wie man die Wirtschaft gerade noch so einigermaßen am Laufen lassen kann, dann natürlich sehr stark beeinträchtigen. Und insofern muss man sagen, ist man in China im Augenblick nicht daran interessiert, einen weiteren Kriegsschauplatz neben Iran und Ukraine entstehen zu lassen. Man muss auch sagen, dass also China im Vorfeld des Besuches von Herrn Trump ja daran gearbeitet hat, dass dieser Besuch dazu benutzt wird, dass die Volksrepublik China in ihren Vorstellungen gegenüber Taiwan einen Schritt weiterkommt. Und wir hier in Europa haben das nicht so bemerkt, aber Trump hat am 16. Februar auf einem dieser berühmten Gespräche, die er immer mit den Journalisten auf der Air Force One führt, gesagt, ja, ich werde mit Xi Jinping über Waffenlieferungen an Taiwan sprechen. Und das ist genau das, was die Volksrepublik China unbedingt erreichen möchte, nämlich eine Aussage Trumps darüber, dass keine Offensivwaffen an Taiwan geliefert werden. Denn man hat in Peking beobachtet, dass die Armee auf Taiwan die Lage in der Ukraine genau verfolgt und zu dem Schluss gekommen ist, dass ein offensives Vorgehen gegenüber Festlandchina für den Fall einer kriegerischen Auseinandersetzung das beste Mittel ist, um den angreifenden Gegner aus der Spur zu bringen. Und das möchte natürlich die Volksrepublik China verhindern. Und das wird meiner Meinung nach das Thema sein, was man hier ganz in den Mittelpunkt stellt. Und weil Trump am 16. Februar gesagt hat, er ist bereit, darüber zu sprechen, es wäre das erste Mal, dass darüber zwischen USA und der Volksrepublik China gesprochen wird, weil er das gesagt hat, hat er gewisserweise es geschafft, China ruhig zu stellen.
Ich würde gerne nochmal bei den volkswirtschaftlichen Fragen bleiben. Frau Stanzel, eines der zentralen Ziele von Trump ist ja der Abbau des US-Handelsdefizits mit China. Mit anderen Worten, die Chinesen sollen mehr amerikanische Waren kaufen. Wird sich China in dem Punkt bewegen? Ist da eine Verständigung möglich?
Also ich denke schon, dass China bereit ist. Das war ja auch im Vorfeld schon im Gespräch hier und da den Amerikanern entgegenzukommen, vor allem mit Blick auf Agrarprodukte, also Agrarprodukte aus Amerika zu kaufen. Und wahrscheinlich wird es auch einen Deal für Boeing geben. Wie sehr das dann tatsächlich der amerikanischen Wirtschaft helfen wird, wie tiefgehend diese Abmachungen sind, das müssen wir noch abwarten. Ich denke, man muss diesen Besuch auch als ein erstes Treffen sehen, das vielleicht die Basis bereiten wird für weitere Treffen und für weitere Gespräche. Ich habe da jetzt nicht die größten Erwartungen, dass der Handelskonflikt 100%ig gelöst werden wird und Trump als eindeutiger Sieger aus diesem Meeting rausgehen wird. Es gibt ja noch andere Baustellen, wie beispielsweise die seltenen Erden, die China nach Amerika, auch in den Rest der Welt exportiert. Da hat China einen sehr großen Hebel. Eventuell auch wird auf der Agenda die Fentanyl-Krise stehen. Und andersherum hat China natürlich auch Interesse daran, dass es auch wieder mit Blick auf den Iran-Krieg nicht sanktioniert wird von den Amerikanern. Das wurde ja gerade angekündigt von amerikanischer Seite, dass chinesische Firmen sanktioniert werden sollen, weil sie beispielsweise Satellitenbilder dem Iran zur Verfügung gestellt haben sollen. Es geht auch um Dual-Use-Technologien, also Technologien, die auch militärisch zum Einsatz kommen können. Also man wird, denke ich, versuchen, eine Basis zu schaffen und es wird vielleicht auf beiden Seiten Zusagen geben, die aber, wie gesagt, erstmal diese strukturellen Probleme in den Beziehungen, vor allem in den Handelsbeziehungen, denke ich, nicht endgültig lösen werden. Wenn ich auch noch mal ganz kurz einen Punkt machen darf zu den Exporten von China. Ich stimme dazu, dass für China natürlich auch ein langfristiger Krieg tatsächlich sehr schädlich ist. Nicht so sehr, weil es selber 100%ig abhängig ist von Energieimporten aus dem Iran oder sogar aus der ganzen Region, sondern weil es eben von den Exportmärkten in der Welt abhängt. Und je schlechter es uns in Europa geht im Zuge dieses Krieges, desto schlechter wird es auch China geben. Aber es gibt eben auch die andere Seite der Medaille, wo ich schon argumentieren würde, dass China das zwar diesen Krieg nicht gewollt hat und ich denke auch darauf hinwirken wird, zumindest mit den begrenzten Kapazitäten, dass es hat, dass dieser Krieg zu einem baldigen Ende kommt. Aber China profitiert trotzdem geostrategisch davon, nämlich davon, dass die Amerikaner ihre Aufmerksamkeit dem Mittleren Osten jetzt zuwenden und zuwenden müssen oder sich gezwungen gesehen haben, die Aufmerksamkeit der Region zuzuwenden und natürlich auch vor allem ihre militärischen Kapazitäten in diesen Krieg investieren. Und je mehr hier an Munition gegen den Iran verschossen wird, um das simpel zu sagen, desto weniger wird auf lange Sicht übrig bleiben für den Indo-Pazifik und vor allem für einen eventuellen Konflikt um Taiwan. Und ich denke schon, dass für China es deswegen zwei Seiten dieser Medaille gibt. Solange dieser Krieg nicht allzu lange andauert, wird es sich weiterhin in einer Position der Stärke sehen.
China soll den Iran dazu bringen, die Straße von Hormuz wieder zu öffnen. Das hat der amerikanische Außenminister Marco Rubio vor ein paar Tagen gefordert. Herr Bramel, hofft Trump wirklich darauf, dass China ihm im Iran aus der Patsche hilft?
Trump hat Rubio einmal mehr widersprochen, indem er ihm sagt, wir brauchen keine anderen. Also wenn Rubio was sagt, ist Trump immer gleich hinterher und macht deutlich, wer Koch und wer Kellner ist. Ja, er wäre auf ein Wunder gefasst. Ich glaube, Trump könnte die Straße wieder teilweise öffnen lassen. Das Problem war ja, dass die Iraner das blockiert haben und ihre Rohstoffe dann weiterhin dann vor allem den Chinesen zugute geführt haben. Das haben die Amerikaner eine Zeit lang mitgemacht, weil damit auch die Ölpreise einigermaßen stabil blieben im eigenen Land. Und jetzt wollte man eben den Iran in die Knie zwingen mit einer Vollblockade, also dass auch Iran nichts mehr, auch nicht mehr an China und nach Asien liefern können würde. Das ist jetzt der Fall und jetzt spielen wir auf Zeit. Jeder meint, die Zeit würde für ihn spielen, aber ich befürchte, dass Trump hier am wenigsten Zeit hat. Die Preise sind mittlerweile bei 4, bald schon bei $5 pro Gallone. Und wenn die Amerikaner nervös werden, dann werden sie viel fürs Autofahren zahlen müssen. Die Iraner, glaube ich, haben sehr viel Zeit, ihre Bevölkerung weiter zu unterdrücken. Und auch die Chinesen haben sich strategisch auf diesen Fall eingestellt. Die haben noch sehr viel auf Lager und wenn man hier von Gewinnern redet, dann ist es vielleicht auch Russland, wenn man hier die ganz große geostrategische Lage mal analysiert, weil nämlich jetzt China noch enger an Russland herangetrieben wird. Russland hat ja Öllieferungen, die jetzt nicht von Amerika abgewürgt werden können über diese Chokepoints dieser Welt und da zählt jetzt nicht nur die Straße von Hormuz dazu, sondern Malakka, wo man über Singapur eng abdrehen kann, oder die Lombokstraße, Sundastraße über die Nordküste Australiens. Also die Chinesen werden nolens volens sich noch enger an Russland schmiegen würden und das ist eigentlich der strategische GAU für Amerika. Putin und Xi arbeiten hier eng zusammen und die Amerikaner können nicht zwei Fronten auf einmal bedienen. Das merkt man schon, dass sie die Ukraine haben fallen lassen und vielleicht werden sie bald auch Israel und die arabischen Länder fallen lassen müssen, weil sie sich eben voll auf China konzentrieren und das wird umso schwerer, je enger die Verbindung Moskau-China ist und das hat man eben durch kurzsichtige Politik der letzten Jahre forciert. Das ist der Super-GAU für amerikanische Geostrategie.
Ich glaube allerdings, dass man vorsichtig sein muss, wenn man sich die augenblickliche Situation anschaut und auch ein bisschen so hineinhört oder hineinliest, was so in China im Vorfeld dieses Besuches so artikuliert wird, dann denke ich, dass also China auch bemerkt und man das auch an seinen Äußerungen und Taten sehen kann, dass es jetzt noch mal ein Stück näher an Russland gerückt ist. Aber auf der anderen Seite bemerkt man in Peking auch, dass sich die Töne in Moskau etwas radikalisieren, etwas verschärfen, dass also dort der kurze Honeymoon, der ja von Trump mit seinem Telefongespräch im Februar letzten Jahres, das er mit Putin geführt hat, sozusagen eingeleitet wurde, dieser Versuch der Normalisierung der Beziehungen zwischen Amerika und Russland, dass der jetzt in Russland offenbar keine Unterstützer oder weniger Unterstützer als vorher gefunden hat. Und dann merkt man in China, dass wenn man sich zu eng an Russland anschmiegt, dass man dann in eine Konfrontationssituation mit den USA kommt. Und das ist nämlich im Augenblick nicht das Ziel der chinesischen Regierung nach meiner Analyse. Sie versuchen im Augenblick mit der amerikanischen Seite so viel wie möglich quasi zu deeskalieren und die Wahrscheinlichkeit einer kriegerischen Auseinandersetzung eben doch sehr stark herunterzupegeln. Und man sieht sich nicht in dieser Situation, die auch in ihrer Anmoderation so etwas anklang, ja, jetzt sind die Amerikaner in einer schlechten Situation, vielleicht können wir jetzt durch ein, zwei Schritte dann die Position Amerikas bezogen auf die gesamte Welt übernehmen. Das möchte China nicht. China möchte sich mit Amerika die Welt teilen und ist nicht der Auffassung, dass die Unipolarität, so wie wir sie in den letzten Dekaden erlebt haben, eine gute Lösung für die augenblickliche schwierige Situation in der Welt wäre.
Das ist aber so eine Frage mit den Interessensphären. Da könnte man jetzt theoretisch zustimmen. Das hat auch die amerikanische Regierung mit der nationalen Sicherheitsstrategie, die kurz vor Weihnachten rauskam, deutlich gemacht, dass eben die Großmächte dann andere Rechte haben. Da wird Russland Einflussbereich zugestanden. Amerika deckt seinen Einflussbereich ab mit der Monroe-Doktrin, die sich jetzt sogar nach Grönland erschließt. Da werden die Chinesen aus Panama rausgeschmissen, aus Venezuela und noch vieles mehr. Und dass man eben dann den Chinesen auch signalisiert, dass sie ihren Einflussbereich haben. Aber das Problem bei diesen Einflussbereichen ist ja, dass sie sich manchmal überschneiden, siehe Ukraine. Da ist man sich nicht einig, wird sich auch nicht einig. Und ich befürchte, dass auch China und USA aneinander geraten können, auch weil hier Psychologie eine Rolle spielt. Die Amerikaner werden es nicht ertragen können, dass China Nummer eins wird. Und die Chinesen haben das unmissverständlich klar gemacht, sogar die Jahreszahl genannt, ja, das Jahr, in dem sie dann Amerika in den wichtigsten Bereichen überholt haben werden. Und wer Amerikaner kennt, weiß, dass der amerikanische Narzissmus, Zweiter zu sein, das nicht erträgt und schon gar nicht. Dieser Präsident, auch Joe Biden, hat gesagt, it's not gonna happen on my watch. Und auch deswegen die heftige Auseinandersetzung in Anchorage, als es eben damals um Chips ging. Also der Wirtschaftskrieg wurde von Biden losgetreten. Und ich glaube, dass hier Haupttreiber dieser Konfrontation die Amerikaner sein werden, dass die Chinesen sicher versuchen, das runterzupegeln, aber wenn sie gefordert werden, dann werden sie massiv dagegenhalten, wie ja schon auch bei den seltenen Erden beim Handelskrieg. Da musste ja Trump auch schon klein beigeben und er weiß, dass die Chinesen hier Amerika sehr wehtun können. Wir haben noch nicht über Währungsfragen geredet. Da fordern die Chinesen die Amerikaner massiv heraus. Das kommt bei uns nicht zuvor, ist auch ein komplizierteres Thema. Aber da merkt jetzt Trump, dass vielleicht die Dollardominanz und damit die eigentliche Machtstellung Amerikas von den Chinesen massiv herausgefordert wird. Und das sind die Chinesen wenig diplomatisch.
Frau Stanzel, will China werden, was die USA heute sind, die globale Nummer eins?
Also ich denke, dass sie das schon werden wollen, aber sie wollen gleichzeitig nicht so sein wie die USA. Das heißt, sie wollen nicht Weltpolizei sein und sie wollen, denke ich, auch nicht in diesem Maße die Verantwortung übernehmen, die die Weltmacht Nummer eins bislang zumindest übernommen hatte. Der elegante Weg, den die Chinesen gewählt haben, um das, was sie im Endeffekt versuchen, nach außen zu verkaufen, ist, das als multipolare Weltordnung zu bezeichnen, und zwar eine gerechte und geordnete multipolare Weltordnung. Das ist natürlich ein tolles Propagandanarrativ, das man sehr gut vor allem in den Ländern des globalen Südens bedienen kann, mit dem Hinweis darauf, dass China im Gegensatz zu den Kolonialmächten versucht, eine gerechte Welt zu schaffen und auch den Übergang hin zu dieser Ordnung geordnet vonstatten sehen möchte. Und das kann man natürlich einmal einfach nur als Narrativ abtun. Ich denke aber schon, dass es da Elemente gibt, die China auch so meint. Und wir haben das ja auch an Chinas Aktionen in den letzten Jahren verfolgen können, dass es tatsächlich darum geht, eine Art Alternative auf der einen Seite zu schaffen, aber gleichzeitig auch der Versuch, eine Veränderung der bestehenden Weltordnung herzustellen. Die Alternative sind die verschiedenen internationalen oder multilateralen, kann man inzwischen sogar sagen, Plattformen, die China geschaffen hat, angefangen von den BRICS oder noch viel älter die Shanghai-Kooperationsorganisation, in denen eine Vielzahl von Ländern vertreten ist. Die BRICS soll anwachsen auf mehrere Dutzend Länder, und im Moment ist es zwar eher ein Club, in dem man vor allem spricht und weniger tut, würde ich sagen. Aber das, denke ich, hat durchaus das Potenzial, dass es mehr werden könnte. Und damit schafft China dort Möglichkeiten, alternative Institutionen in der Formulierung der Weltordnung einzubringen, sollte es auf anderem Wege nicht klappen. Der andere Weg ist aber durchaus auch, die bestehenden Institutionen dahingehend zu verändern, dass sie den chinesischen Interessen entsprechen. Also vor allem in den Vereinten Nationen haben wir das in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten sogar beobachten können, dass China versucht beispielsweise die eigene Narrative, die eigene Sichtweise auf die Weltordnung in offizielle Dokumente einzuführen, auch in Bezug auf Taiwan beispielsweise. Aber der Kern, denke ich, ist genau das. Es muss oder es soll den chinesischen Interessen entsprechen. Und das ist die Art von Weltmacht, die China für sich, denke ich, vorsieht. Nämlich eine Welt, die den chinesischen Interessen entspricht.
Ich finde, wenn ich das vielleicht noch mal gerade ein aufnehmen darf, also diese Frage mit der Multipolarität finde ich sehr interessant. Ja, also es ist ja an sich taktisch, wie Sie das eben auch gesagt haben, Frau Stanzel, ganz geschickt, auch propagandistisch gut zu verkaufen, zu sagen, ja, wir wollen ja gar nicht so die ganze Welt übernehmen und die Amerikaner rausschmeißen und so, das wollen wir nicht. Allerdings muss man sagen, dass die Chinesen ursprünglich das mit der Multipolarität gar nicht so stark in den Vordergrund gestellt haben. Ich habe das mal überprüft. Russland benutzt diese Vokabel seit 1995 und in den russisch-chinesischen Dokumenten wird auch immer auf die Multipolarität verwiesen. Aber wenn man sich die Äußerungen von chinesischen Wissenschaftlern, aber auch von der chinesischen Regierung anschaut, so wurde sehr lange dieser Begriff der Multipolarität wirklich auf sehr Low-Profile-Ebene nur behandelt. Und erst seit Beginn des Krieges in der Ukraine, seit Beginn der sogenannten Koordination zwischen der Volksrepublik China und der Russischen Föderation, seitdem steht dieser Begriff im Mittelpunkt. Und das bedeutet, dass man auch etwas im Hinterkopf haben muss, dass es hier sich nicht nur um eine Propagandaoffensive gegenüber dem globalen Süden oder vielleicht auch gegenüber anderen Teilen der Welt handelt, sondern dass es gleichzeitig auch eine Konzession ist gegenüber Russland. Man hat sich im Zuge dieser Koordination dazu entschieden, das gemeinsame Ziel zu verfolgen, die von Amerika beherrschte Weltordnung zu ersetzen durch eine multipolare Weltordnung. Eigentlich wollen die Chinesen eine G2-Weltordnung. Sie wollen eine Weltordnung, in der sie ein Gegenüber haben und sie nehmen sich das Beispiel der Loslösung Amerikas vom British Empire und sagen, es muss möglich sein, dass es da quasi eine Stabübergabe gibt, die im Einvernehmen erfolgt und ohne Krieg erfolgt.
Herr Bramel, das haben wir gehört, China will Weltmacht sein. Die Frage ist, kann China diese Rolle ausfüllen?
Ich denke, dass China nicht Weltmacht spielen will. Es kann es auch nicht, aber es will seinen Einflussbereich abdecken. Und hier ist Taiwan die ganz große Frage. Man kann wahrscheinlich aus amerikanischer Sicht mit den Chinesen über alles reden, aber bei Taiwan ist eine rote Linie. Und hier, je nach Sichtlage, gibt es eine Veränderung. Während Biden, war es seiner Demenz geschuldet oder nicht, viermal davon sprach, dass er Taiwan verteidigen würde und die Entourage dann alles wieder zurückgerudert hat. Nein, man wäre ihm nicht von der Ambiguität abgewichen. Man lasse das offen, will auch Taiwan jetzt nicht Anreiz geben, auf Unabhängigkeit zu gehen und damit Amerika in die Zwickmühle zu bringen, entweder Taiwan fallen zu lassen, damit wäre Amerika keine Weltmacht mehr, oder eben dann zu verteidigen, dann hätten wir einen Krieg zwischen China, der nicht regional, sondern Weltkrieg sein würde, ein nuklearer Weltkrieg wäre. Also da hat die Biden-Administration wirklich mit dem Feuer gespielt und da ist Trump jetzt eher verhandlungsbereit, wie wir eingangs diskutiert haben. Da ist für China mehr zu holen, da macht man dann auch Zugeständnisse, aber bei Taiwan ist wirklich eine ganz rote Linie, auch aus anderer Hinsicht, weil eben Taiwan nicht nur geografisch wichtig ist. Wenn Taiwan verloren ginge für Amerika, dann wäre eben Amerika nicht mehr dominant im Asia-Pacific-Bereich. Und es gibt auch noch das Problem der Chip-Produktion, die wirklich nur in Taiwan auf höherem Level vonstatten geht. Also wenn es zu Problemen kommt, dann könnte es eine ähnliche Blockade sein. Und das ist das wahrscheinlichste Szenario, dass vielleicht die Chinesen dann nicht Taiwan einzunehmen versuchen. Die 160 Seemeilen, die haben die nicht wirklich logistisch drauf. Die haben auch aus den Fehlern Russlands gelernt, die nicht mal Landentfernungen überbrücken konnten nach Kiew. Also wenn, dann wäre es eine Blockade. Also denken Sie die Kuba-Krise andersherum, nur dass diesmal dann Amerika eingreifen würde, wenn China eben hier alles aus Taiwan raus blockiert. Und das ist das eigentliche wirklich heißes Szenario, das eben dann von einem Wirtschaftskrieg in einen heißen Krieg münden kann. Und vor diesem Szenario haben eben mein Co-Autor Matt Burrows der für die US-Nachrichtendienste, für die Strategic Foresight verantwortlich war, die aufgebaut hat, und ich gewarnt, dass wir eben nicht in dieses dreckige Szenario kommen, abdriften von einem Wirtschaftskrieg. Und wir wissen ja, aus Wirtschaftskriegen können sehr schnell auch heiße Kriege werden. So ist auch Amerika in den Zweiten Weltkrieg hineingekommen nach dem Ölembargo gegen Japan.
Frau Stanz, kurze Frage zum Verständnis. Chipproduktion, geopolitische Lage, ist das der Grund, warum sich Festlandchina so an dieser Insel festbeißt?
Also es ist nicht nur die Chipproduktion, es geht tatsächlich mehr, denke ich, um die geostrategische Lage. Für China gibt es die unmittelbare Nachbarschaft, in der China im Endeffekt damit leben muss, dass da eine andere Macht, nämlich die Großmacht USA, dominant ist, bis jetzt zumindest. Und wir sprechen da von der sogenannten ersten Inselkette, dann gibt es die zweite Inselkette, das sind sozusagen eine Art imaginäre Barrieren, die zwischen den USA und China stehen. Und man kann da auch, denke ich, ein gewisses Maß an Verständnis haben, dass es für eine werdende Weltmacht ein Dorn im Auge ist, wenn eine andere Großmacht vor der eigenen Haustür dominiert und dort die Kontrolle hat. Und Taiwan ist da ein Schlüssel sozusagen, um die sogenannte erste Inselkette zu durchbrechen. Dass China das schon lange vorhat, das wissen wir. Das haben wir auch anhand vor allem des Ausbaus der maritimen Fähigkeiten Chinas gesehen. Also es geht da um sehr viel Geostrategie. Was Taiwan selber betrifft, denke ich, kommt natürlich noch der ideologische Faktor dazu. Nämlich, dass Taiwan immer schon als Teil des Festlands gesehen wurde. Und davon wird ein Xi Jinping, ein China, das an einen chinesischen Traum glaubt, in der es zur Rückkehr alter Stärke finden möchte, diesen Traum oder dieses Ziel wird China zumindest unter Xi Jinping, denke ich, nur sehr, sehr schwer aufgeben können. Ich stimme aber Herrn Bramel auch dahingehend zu, dass für China ein Sieg nicht unbedingt ein absolut militärischer Sieg sein muss. Ich denke schon, dass es wünschenswert für die chinesische Regierung wäre, diese sogenannte Wiedervereinigung oder die Annexion Taiwans ohne einen großen militärischen Aufwand zu erreichen. Das sehen wir jetzt auch schon seit Jahren, dass China ja versucht, durch andere Wege Taiwan sozusagen oder die taiwanische Bevölkerung, die taiwanische Regierung unter Druck zu setzen. Und das, was wir als Zermürbungsstrategie bezeichnen oder man kann es auch hybride Kriegsführung nennen, das Jahr für Jahr, Monat für Monat zu intensivieren. Dazu gehören massive Desinformationskampagnen, Cyberattacken. Dazu gehören natürlich auch die militärischen Manöver, die in der Taiwanstraße und um Taiwan herum durchgeführt werden. Inzwischen kann man sagen, fast regelmäßig, und sie werden immer größer, sie rücken immer näher an die Insel heran. Und das, denke ich, dient alles dazu, einerseits zu testen, was kann man eigentlich machen, wie reagieren andere, wie reagieren die USA, wie reagieren Japan darauf. Und andererseits erhöht es einfach tagtäglich den Druck auf die Taiwaner. Und für China, denke ich, gibt es zwei Daten, die in kürzerer Zeit sehr wichtig sind. Einmal Ende nächsten Jahres wird sich voraussichtlich Xi Jinping in seine vierte Amtszeit bestätigen lassen. Und gleich da ein paar Monate später, Anfang 28, wird es wieder Wahlen auf Taiwan geben. Da kann China vielleicht darauf hoffen, dass die etwas pro-chinesischere Partei, die jetzt lange in der Opposition war, die Kuomintang, eventuell die Wahlen gewinnen wird. Und ich denke, auch das könnte etwas sein, was ein chinesischer Präsident wie Xi Jinping als Sieg für sich verbuchen kann, ohne, wie gesagt, einen Krieg anfangen zu müssen und diesen Weg Putins zu gehen, vor dem die Chinesen, glaube ich, schon sehr zurückscheuen.
Frau Weigelin-Schwirzig, zum Ziel von Trumps Besuch in Peking hat der China-Experte Miko Huotari Folgendes geschrieben. Zitat, was beide Seiten mit dem Gipfel kaufen, ist Zeit. Und weiter, was bleibt, ist das gemeinsame Interesse, einen offenen Krieg zu vermeiden und beide Systeme bis dahin und dafür robust aufzustellen. Das heißt, beide Seiten, weder China noch die USA, wollen eigentlich einen Krieg, rechnen aber damit?
Ja, da würde ich dem Kollegen zustimmen. Allerdings sehe ich das mit der Zeit etwas anders. Nach meiner Analyse hat Xi Jinping gleich zu Beginn seiner ersten Amtszeit einen großen Fehler gemacht. Er hat nämlich gesagt, die Lösung dieses Taiwan-Problems können wir nicht von einer Generation an die nächste weitergeben. Er hat damit zum Ausdruck gebracht, dass er also der Meinung ist, dass seine Generation, und das ist nach chinesischer Auffassung, also solange er an der Macht ist, dieses Problem noch gelöst werden muss. Nun ist Xi Jinping 72 Jahre alt. Wir wissen, dass er gesundheitlich nicht immer immer ganz an so auf der sicheren Seite ist. Und wir wissen auch, dass es innerhalb der Partei und innerhalb der Armee erheblichen Widerstand gegen seine Politik gibt. Das hat auch damit zu tun, dass eben die wirtschaftliche Lage in China sich eben immer noch nicht verbessert hat seit Ende Covid. Und damit hat er sich selber eben sehr stark unter Zeitdruck gesetzt. Und was man jetzt eigentlich erreichen müsste, das wäre, dass man ihm die Möglichkeit gibt, in den Ruhestand zu treten, indem man sozusagen jetzt mal aus dem Blickwinkel Pekings und der Leute betrachtet, die ihn gerne loswerden würden, indem man ihm einen kleinen Sieg, aber einen, den er wirklich als Sieg oder als wichtigen Meilenstein in der letztendlichen Lösung der Taiwan-Frage verkaufen könnte. Und dann könnte er in den Ruhestand treten und man könnte auch argumentieren, dass er nicht für bestimmte Dinge, und er hat ja sehr viele Menschen hinter Gitter gebracht aus der chinesischen Elite, er hat sehr viele Generäle entlassen, verurteilen lassen oder sogar in den Selbstmord getrieben. Also er hat eine ganze Reihe von Menschen gegen sich, die eigentlich darauf warten, dass er keine Macht mehr hat, und er will an seiner Macht festhalten, um zu verhindern, dass man sich an ihm rächt. Aber wenn er in der Taiwan-Frage einen wichtigen Meilenstein erreicht, dann wäre er nach meiner Auffassung, vielleicht auch nach seiner Auffassung, vor solchen Rachemanövern geschützt. Und deshalb wird meiner Meinung nach das jetzt auch mit aller Macht angestrebt, dass man in dieser Taiwan-Frage ein Stück weiterkommt, weil, auch da würde ich dem Kollegen zustimmen, im Augenblick weder die chinesische noch die amerikanische Seite an einer kriegerischen Auseinandersetzung interessiert sind.
Und dennoch. Aber beide rechnen damit, vielleicht noch eine amerikanische Perspektive, was die Zeitachse angeht. Ich habe auf dem Parteitag der Republikaner vor Trumps Wahl, erneuter Wahl, mit Elbridge Cobey gesprochen, der jetzt, ja, wie heißt jetzt der neue Titel, Undersecretary of War for Policy, also nicht mehr Verteidigung, sondern das ist ähnlich wie der Kriegsminister Hexet, der ist jetzt ja auch ein Kriegssekretär, und der sagte mir klipp und klar, wenn Amerika die Nummer 1 bleiben will, das wollen wir, ist Krieg mit China unausweichlich. Je früher, desto besser. Je länger wir warten, desto ja, länger spielt die Zeit für China. Das heißt für uns Europäer, wir müssen selber zusehen, wo wir bleiben. Also das haben wir jetzt gesehen. Er hält jetzt rhetorisch da das Feuer noch bei sich, weil eben Trump jetzt versucht, mit den Chinesen da einen Deal zu machen. Er macht ja nichts lieber als Deals. Und wenn ihm die dann mal wieder ein paar Sojabohnen zumindest rhetorisch abkaufen, dann ist er wieder für ein paar Wochen zufrieden. Aber hinter Trump wird da schon sehr viel vorbereitet, also Amerika rechnet damit, dass es hier zum Showdown kommt, und die große Gefahr ist, dass, bei China kann ich es nicht beurteilen, aber dass auf amerikanischer Seite viele, glaube ich, nicht mehr verstehen, wie ein großer Krieg aussehe, und auch deswegen diese Szenarien, die gemacht werden von den Diensten und auch in Thinktanks in Washington, dass das dann wirklich nicht nur ein kleines Scharmützel, ein regionales wäre, sondern der nukleare Weltkrieg. Ich glaube, das müsste man den Eliten und vielleicht auch Elbridge Cobey mal deutlich machen, dass man hier das Feuer denkt und vielleicht dann auch erreicht.
Ja, Frau Stanzel, das wäre die Frage, wir erleben ja gerade, wie der Iran-Krieg die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft zieht. Wie wäre das denn im Falle von Taiwan? Welche Folgen hätte dort ein Krieg?
Also wenn es wirklich eine militärische Eskalation geben sollte zwischen China und Taiwan, in die dann auch die USA involviert wären, dann hätte das, denke ich, schon gravierende Folgen. Denn ich weiß nicht genau die Zahlen, aber ein Großteil unserer auch in Europa abhängigen Handelsrouten laufen durch Asien, auch unter anderem durch die Taiwanstraße. Aber bei einem tatsächlich groß angelegten regionalen Krieg, denke ich, wäre die ganze Region betroffen. Das heißt also Handel, Chips, Exporte aus China oder anderswo wären dann erstmal erledigt für uns aus Europa. Anders verhält es sich, denke ich, bei beispielsweise einer Blockade. Das hatte, glaube ich, Herr Bramel vorhin auch schon mal kurz erwähnt. Diese Möglichkeit, dass China eine Seeblockade um Taiwan durchführt, um so auch Taiwan zum ergeben, einzulenken. Das würde dann voraussichtlich nur die Taiwanstraße betreffen. Da kann man dann vielleicht noch sagen, da können unsere Schiffe, unsere Güter drumherum fahren. Das wird dann vielleicht länger dauern und teurer werden. Ich denke, das liegt dann auch im chinesischen Interesse, dass sozusagen die maritimen Handelsrouten nicht ganz blockiert wären. Aber das wissen wir nicht. Ich denke schon, dass das eins der größten Probleme, mit dem wir Beobachter zu tun haben, überall auf der Welt ist, dass auch wenn keine Seite einen Krieg möchte, keinen dritten Weltkrieg möchte, keine nukleare Eskalation, es trotzdem passieren kann, ungewollt. Und dieses Eskalationsrisiko, das ist einfach enorm gestiegen in den letzten Jahren, dadurch, dass China auch immer aggressiver, provokanter versucht, Grenzen zu testen, nicht nur in der Taiwanstraße gegenüber den Taiwanern selber, sondern auch gegenüber den Philippinen beispielsweise oder im Ostchinesischen Meer gegenüber Japan. Und je provokanter solche Manöver sind, desto größer ist das Risiko einer Eskalation. Und mit einem Donald Trump in Washington, der auch sehr ad hoc reagiert oder sehr erratisch reagiert, denke ich, ist durchaus vorstellbar, dass so eine Eskalation eintreten kann, ohne dass beide Seiten einen Krieg wollen. Aber aufgrund dessen, dass beide Seiten das Gefühl haben, sie dürfen jetzt nicht Schwäche zeigen, sie dürften jetzt nicht das Gesicht verlieren und so weiter. Mhm. Und dann, denke ich, gehen wir schon sehr, sehr stark in die Richtung Dritter Weltkrieg.
Mhm. Also wir dürfen uns da nichts vormachen, wenn es da unten zu einer kriegerischen Auseinandersetzung kommt, ist das die nächste Weltwirtschaftskrise größten Ausmaßes, bevor es dann mit großer Wahrscheinlichkeit sogar zu einem Weltkrieg wird. Denn nicht nur gehen also bisher 80% aller Handelsgüter, die zwischen Ostasien und Europa ausgetauscht werden und auch der Region des Nahen und Mittleren Ostens durch die Straße von Taiwan. Es ist eben auch so, dass selbst wenn das zunächst einmal ein regional eingehegter Konflikt zwischen dem chinesischen Festland und Taiwan unter indirekter Beteiligung von Japan und Südkorea wäre damit zu rechnen, dass Amerika China natürlich sanktionieren würde. Ob es so einfach ist, China zu sanktionieren, wie man jetzt aus der Situation mit der Ukraine sieht, ist das also ja auch gegenüber Russland nicht so, sagen wir mal, eingetreten, wie man das damals geplant hatte. Und deshalb wird Amerika die Straße von Malakka sperren. Und die Straße von Malakka ist also eben für alle Güter, die zwischen Europa und Ostasien hin und her gehen, eine sehr, sehr wichtige Straße. Sie ist nur 38 Kilometer breit. Und da die US Navy in diesem Bereich nach wie vor die Dominanz haben, werden sie zu diesem Mittel greifen, um den Warenstrom zwischen Asien und Europa zu unterbrechen. Und damit sind beide Kontinente dieser Welt in einer sehr schweren wirtschaftlichen Lage. Und das hat dann natürlich Auswirkungen auf die Gesamtwelt.
Hm. Herr Brammel, wenn ich mir diese Szenarien vor Augen führe, Weltkrieg, atomarer Konflikt, das heißt, es müsste eigentlich unser Ziel in Europa sein, einen solchen Krieg um jeden Preis zu verhindern. Die Frage ist nur, wie? Was kann denn ein Europa bewirken, das sich selbst militärisch nicht verteidigen kann und sich noch dazu schwer tut, in außenpolitischen Fragen mit einer Stimme zu sprechen?
Ja, wir haben zum einen gesehen, dass wir da nicht viel biegen können, vor allem nicht in dieser Region, mal die Briten jetzt ausgenommen, die jetzt dann hin und wieder auch die Franzosen mit Atom-U-Booten ausstechen, um hier die neue NATO da vor Ort zu stärken. Aber ob das Bestand haben wird, ist eine andere Frage, aber wir sind auch indirekt betroffen. Wenn man sich jetzt dann diese Probleme Chinas anschaut, dann wird auch deutlich, warum China mit Russland auch in der Arktis zusammenarbeitet, um eben hier in der Hälfte der Zeit ohne amerikanischen Zugriff Güter von Asien nach Europa zu transportieren, kann man jetzt die durch das Abschmelzen der Eis frei werdende Nordostpassage nutzen und da kommt jetzt Grönland ins Spiel. Also da war man ja auch ziemlich schwach aufgestellt. Trump hat gedroht, einem NATO-Mitglied gedroht, hier das souveräne Gebiet abspenstig zu machen. Aber wir haben hier in Davos einen Moment erlebt, den ich erhofft hatte, aber dann doch überrascht war, dass er stattgefunden hat. Der Gouverneur von Kalifornien, Newsom, wollte den Europäern Kniepolsterchen verteilen. Kanadas Premier hat eine aufrüttelnde Rede gehalten und die Europäer haben endlich gemerkt, wenn wir hier dagegen halten, dann können wir Trump auch sagen, hierher und nicht weiter. Und wir haben hier mit Wirtschaftssanktionen gedroht, die Bazooka, die wir eigentlich gegen China in Stellung gebracht haben, auf den Tisch gelegt und Trump musste hier klein beigeben und in Davos eben sagen, nein, vorerst wollen wir das nicht militärisch. Also wir müssen uns hier behaupten, weil wir in dieser neuen multipolaren Weltordnung nur als Europäer eine Rolle spielen. Wer das nicht kapiert hat, der wird dann entweder zum Kollateralschaden der Geschichte oder zum Büttel der Amerikaner, der Chinesen oder auch Russen. Und leider gibt es eben in Europa Parteien, ich nenne die immer trojanische Esel, die sowohl von den Chinesen als auch von den Russen und den Amerikanern mittlerweile genutzt werden. Ich meine jetzt rechtsextreme Parteien wie die AfD und andere, die Europa teilen wollen, damit die anderen Europa besser beherrschen können. Also das ist nicht die Strategie, wie wir hier unsere Souveränität verteidigen. Und vielleicht müssen die in Europa, die immer das Wort Souveränität in den Mund nehmen, auf Golfplätzen von Trump auch ein bisschen souveräner auftreten.
Ich denke auch, dass man China insbesondere in Bezug auf Taiwan immer wieder vor Augen führen muss, dass der Preis zu hoch wäre für eine militärische Eskalation. Krieg mit Taiwan oder dann sogar auch mit Einbezugnahme der USA. Die Taiwaner selber sagen oft, dass sie versuchen, dahin zu arbeiten, dass Xi Jinping jeden Morgen aufwacht und denkt, heute nicht. Und das kann natürlich auch unser Ziel sein. Und wir hatten vorhin darüber gesprochen, wie wichtig der europäische Markt ist für China. Das gilt zumindest einige Zeit noch weiterhin. Das heißt, es ist nicht so, dass wir ganz machtlos sind oder instrumentlos wären. Und als letzten Schritt kann man natürlich auch mit den Nachbarn Chinas, die, wie gesagt, zum Teil auch betroffen sind von den chinesischen Provokationen, sich darüber abstimmen, wie man in welchem Fall zusammen vorgehen könnte. Da kann Europa sich auch durchaus etwas solidarisch zeigen, beispielsweise mit Japan. Und ich denke schon, dass das Eindruck machen würde auf China, dass, wie gesagt, zumindest Stand heute nicht bereit zu sein scheint, den putinschen Weg zu gehen und mit allem brechen möchte, mit allen Beziehungen brechen möchte und mit der internationalen Ordnung brechen möchte und so weiter.
Mhm. Frau Weigelin-Schwirz, also, wir sind am Schluss dieser Sendung und ich möchte Ihnen die Frage stellen, wenn Trump am Freitag aus Peking abreist, möglicherweise mit einem Deal im Gepäck. Was wäre denn ein Ergebnis dieses Gipfels, das gut wäre für uns in Europa?
Ich glaube nicht, dass wir damit rechnen können, dass es ein sehr greifbares Ergebnis geben wird. Vor allen Dingen nicht ein greifbares Ergebnis, auf das sich beide Seiten propagandistisch, wenn ich das mal so sagen darf, einigen können. Aber ich denke, wir müssen sehen, dass es wichtig ist, dass in der Tat wir, nicht nur die Volksrepublik China, sondern wir auch im Sinne von den Menschen, die auf Taiwan leben, in dieser Frage ein Stück weiterkommen, um eben dieses Worst-Case-Szenario, dass es doch früher oder später zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen diesen zwei riesengroßen Nuklearmächten kommen wird, um das zu verhindern. Und ich meine, dass meine beiden Vorrednerinnen und Vorredner das ein bisschen sehr stark so aus der militärischen Sicht sehen. Also ich denke, wir müssen auch mal wieder lernen, gerade in Europa, wo wir militärisch, wie wir ja alle wissen, nicht so besonders gut aufgestellt sind, dass das Mittel der Diplomatie doch noch ein Mittel ist, was man wieder erlernen und ergreifen muss. Und interessanterweise ist es so, dass die Volksrepublik China nach all dem, was wir heute gesprochen haben, ja gerne eine Lösung für Taiwan sähe, die nicht militärisch in dem Sinne durchgeführt wird, dass es zu einer Invasion Taiwans käme. Und da an der Stelle könnten wir als Europäer uns einbringen, da wir ja bekanntlich keine so schlechten Beziehungen in die Volksrepublik China haben. Wir merken ja jetzt im Augenblick, dass mit der Konstellation in Russland und in den USA wir gar nicht anders können, als uns wieder ein bisschen freundlicher mit China zu unterhalten. Wir haben aber auf der anderen Seite auch gute Beziehungen nach Taiwan. Wir haben zumindest nicht vollkommen schlechte Beziehungen nach Amerika. Und diese Chance sollten wir nutzen. Und ich merke auch, dass wenn ich mit chinesischen Gesprächspartnern spreche, dass sie natürlich prinzipiell immer darauf bestehen, dass das eine rein innenpolitische Angelegenheit hat. Kein Akteur von außerhalb der Region oder von außerhalb Chinas dürfe hier eingreifen. Aber wenn man ihnen nahelegt, dass doch Europa so stark betroffen wäre von einer auch nur regional eingehegten Auseinandersetzung um Taiwan, dass wir hier von europäischer Seite aus geschickt diplomatisch eingreifen könnten und Herrn Xi Jinping die Möglichkeit, in den Ruhestand zu gehen, eröffnen könnten.
Mehr Diplomatie wagen. Das war's. Unser Forum zum Thema Trump in China. Wer ist hier die Supermacht? Und ich bedanke mich bei den Sinologinnen Angelika Stanzel und Susanne Weigelin-Schwierzig. Außerdem bei dem USA-Experten Josef Bramel. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Riesel.